Die virtuelle Hochschule, gelesen von Petra Giebisch aus Dortmund. Wie Multivitaminsaft ist auch Multimedia derzeit in fast aller Munde, auch bei denen, die selbst noch nie im Internet surften, noch nie einen Teil ihres realen Lebens im virtuellen Raum des World Wide Web verbrachten, in einem Internetcafé über E-Mail mit dem anderen Ende der Welt kommunizierten oder den schier unendlichen Verästelungen eines Hypertextes fürchten, um letztlich vom neuen existenzialistischen Gefühl des Lost in Cyberspace übermannt zu werden. Darüber hinaus legt der rasante Kursanstieg von Internet- und Softwareaktien auf dem neuen Markt die Vermutung nahe, inzwischen ist fast jeder zum Mitglied der virtuellen Gemeinschaft der Teilhaber von Bits und Bytes geworden. Und dennoch, dass der Wechsel von der Realität zur Virtualität weitaus komplexer ist und verworrenen Faden folgt, als es die Eingabe eines URL suggeriert, dies wird vom hohen Ton des Cybertalks nicht selten überspielt. Weitaus nüchterner erscheint die Lage auch im Hochschulbereich. Hier treten die Grenzen des Mach- und Finanzierbaren, des Plan- und Realisierbaren deutlicher als anderswo zutage. Trotzdem ist sicher, Entwicklung und Einsatz neuer Medien in der Hochschullehre werden zu einschneidenden Veränderungen führen. Nichts wäre einfacher, als an diesem Punkt mit vielen anderen in das hohe Lied der Medienentwicklung einzustimmen, zur Hymne eines lebenslangen Lernens anzuheben und aus voller Brust das neue Hosianna des Internets ertönen zu lassen. Nichts wäre einfacher, als die Morgenröte der Medienentwicklung heraufzubeschwören, wäre da nicht die Kehrseite des Virtuellen, nämlich die Realität der Hatte, vielleicht auch hohe Schule, der Hochschulentwicklung, die gerade in ihrer Verbindung zur Medienentwicklung weit mehr Fragen aufwirft, als andere bereits heute zu beantworten waren. Einige der Problemzusammenhänge, Entwicklungstendenzen und Implikationen von der Medien- und Hochschulentwicklung sollen im Folgenden aufgezeigt werden. Abschließende Antworten sind derzeit und in diesem Work in Infinite Progress nicht zu erwarten. Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen oder Bestandssicherung vor Wandel. Der tertiäre Bildungsbereich ist, nicht nur in Deutschland, in hohem Maße staatlich reguliert. Dies ist zum einen auf die Bedeutung von Bildung als ein gesellschaftlich nützliches Gut zurückzuführen, zum anderen aber auch auf die Einbindung tertiärer Bildungsinstitutionen in den Bereich des öffentlichen Dienstes und die dort üblichen Modalitäten der staatlichen Steuerung. In ihrer gegenwärtigen Form dienen diese tendenziell eher der Absicherung des Bestehenden als der Förderung von Wandel, der ex ante angelegten staatlichen Vorprogrammierung von Strukturen und Prozessen und damit zumindest de facto der Aufrechterhaltung des Status quo. Institutionelle wie individuelle Risikobereitschaft und eine Fähigkeit, Herausforderungen in proaktiver Weise anzunehmen und zu bewältigen, werden dagegen nur unzureichend gefördert. Der ordnungsgemäße Rechtsvollzug und eine Vermeidung von Fehlern stehen noch immer und noch immer allzu oft im Vordergrund. Damit wird deutlich, Hochschulentwicklung, gerade im Zusammenhang mit den neuen Medien, findet in einem schwierigen Umfeld statt und die Geschwindigkeit, mit der sie sich vollzieht, kann bei weitem nicht mit der rasanten Entwicklung im Medienbereich mithalten. Aus dieser Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen erwachsen besondere Schwierigkeiten für die Hochschulen, denn es liegt die Vermutung nahe, dass wir letztendlich nicht umhinkommen, unter der Prämisse einer zunehmenden Digitalisierung und Virtualisierung der Wissensgenerierung und Wissensvermittlung auch der Hochschulentwicklung völlig neu zu denken. Dieses neue Denken erwächst jedoch nicht aus einem Hang zur Großspurigkeit, sondern ist vielmehr der Ausdruck von Bescheidenheit. Denn wohin die Entwicklung der Hochschulen letztendlich gehen wird und wie ihre künftige Gestalt und Struktur aussehen wird, ist derzeit ebenso wenig in allen Einzelheiten vorherzusagen, wie die Frage zu entscheiden ist, ob die Hochschulen in der Form, wie wir sie kennen, auch weiterhin Bestand haben werden. Auch die virtuelle Hochschule wird wohl nicht menschenleer sein, wie auch das Büro 2000 nicht papierlos geworden ist. Dennoch wird sie sich von der bestehenden Hochschulen in möglicherweise grundlegender Art unterscheiden. Nur eins scheint also zum jetzigen Zeitpunkt festzustehen. Der wohl unausweichliche Zwang zum Wandel, der eine fortlaufende Veränderung von Arbeitsformen und institutionellen Strukturen erfordert. Sie müssen an neue Handlungserfordernisse angepasst werden, wenn die Hochschulen ihre zentrale Aufgaben in der Wissensgesellschaft angemessen wahrnehmen sollen. Wie aber ist dieser Wandel zu gestalten? Wohl kaum mit den überkommenen Instrumenten und Rezepten aus der Vergangenheit. Denn in einer Situation, in der sich die weitere Entwicklung kaum mit einiger Sicherheit und in einer längerfristigen Perspektive abschätzen lässt, also angesichts der tiefgreifenden Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung, ist es nicht möglich, ein Bild von der Zukunft und die darauf bezogenen Handlungserfordernisse lediglich aus der Gegenwart heraus zu extrapolieren. Vielmehr gilt es, diese aus erkennbaren Trends zu interpolieren und Handlungserfordernisse sowie Handlungsoptionen aus möglichen Szenarien und Zukunftsvisionen herauszuentwickeln. Schöne neue Welt. Ungeachtet der notwendigen Bescheidenheit, welche die Unvorhersehbarkeit von Entwicklungen und Ergebnissen im Medienbereich nahelegt, kann doch mit einiger Sicherheit die Prognose gewagt werden. Lehr- und Lernprozesse werden künftig in größerem Maße in einem virtuellen Rahmen stattfinden und darüber hinaus auch in ein globales Netz von Bildungsangeboten eingebunden sein. Davon wird sowohl das traditionelle Studium an einer Hochschule betroffen sein, wobei hier die Optimierung bestehender Programmangebote und Strukturen bzw. deren Ergänzung und Erweiterung durch neue Studienelemente im Vordergrund stehen, als auch diejenigen Formen der Wissensvermittlung und des Wissenserwerbs, die dem traditionell als Fernstudium bezeichneten Bereich zugerechnet werden können. Sicherlich wird diese Unterscheidung zwischen mediengestützten Präsenzangeboten einerseits und virtuellem Fernstudium andererseits und mit ihr zugleich die bisherige Unterscheidung von Lern- bzw. Studieninteressen und ihre Zuordnung zu unterschiedlichen Institutionen in dem Maße an Relevanz einbüßen, wie grundständige Ausbildungsphasen und berufliche Fort- und Weiterbildung im Paradigma des lebenslangen Lernens miteinander verschmelzen. Dennoch ist sie nach wie vor von einiger Bedeutung, insofern, als sich hieraus weitreichende strategische Optionen für einzelne Hochschulen und für deren Profil und Schwerpunktentwicklung ergeben können. Denn es ist ja keinesfalls so, dass alles, was multimedial aufbereitet und technologiegestützt vermittelt wird, zugleich dem Bereich des lebenslangen Lernens und des Fernstudiums zuzuordnen wäre. Der Einsatz von den Medien im Hochschulbereich ist ja nicht gleichbedeutend mit dem Übergang zu virtuellen Hochschulen mit Angeboten, die für jedermann zu jeder Zeit an jedem Ort im gleichen Maß zugänglich sind. Denn die prinzipiellen Schranken und Grenzenlosigkeit von den neuen Medien und virtuellen Angeboten kann durch restriktive Handhabung von Zugangsberechtigungen sehr wohl und sehr deutlich wieder eingeschränkt werden. Nicht nur aus kommerziellen Gründen, sondern auch aufgrund von strategischer Prioritätensetzung einzelner Anbieter, deren erfolgreiche Positionierung im Wettbewerb auch und in starkem Maße von der Entwicklung eines deutlichen Profils und damit von der klaren Abgrenzung von Zielgruppen für ihre Angebote abhängig ist. Mediengestützte Bildungs- und Qualifizierungsangebote sind somit keineswegs a priori von ubiquitärem Charakter. Daher ist die Frage von der Gestaltung von Zugangsberechtigung und Möglichkeiten eine Frage von eminent politischer Bedeutung. Vielleicht ist sie gerade eine der neuen sozialen Fragen in der zukünftigen Wissens- und Informationsgesellschaft, in der ja gerade der Zugang zu Wissen als einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren gehandelt wird. In jedem Fall aber macht dieser Aspekt bereits deutlich, in welch weitreichendem Maße die Prozesse der Wissensvermittlung und des Wissenserwerbs Veränderungen unterworfen werden.
Wissensvermittlung und Wissenserwerb, Entwicklungen und Veränderungen. Deutlich erkennbar sind bereits heute die folgenden Trends. Die fortschreitende Integration von Information, Kommunikation und Computertechnologie ermöglicht eine enge Kombination von Ton, Bild und Film mit entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten in synchronen wie asynchronen Kommunikationskontexten. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Internet, dessen Möglichkeiten andere Formen der wissenschaftlichen Kommunikation, aber auch andere technologiebasierte Lehr- und Lernformen, wie zum Beispiel die Übertragung per Satellit, zurückdrängen werden. Dies nicht aus Gründen der Praktikabilität, sondern auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Der Prozess der Wissensvermittlung wird darüber hinaus von einer zunehmenden Entmediatisierung und Diffusion gekennzeichnet sein. Damit ist Folgendes gemeint: An die Stelle der bekannten Vermittlungsinstitutionen und der durch diese autorisierten, strukturierten Vermittlungsprozesse treten direkte Zugriffs- und Zugangsmöglichkeiten. Die Weitergabe von Wissen erfolgt somit zunehmend unter Umgehung derjenigen Institutionen, deren traditionelle Rolle auch zu einem wesentlichen Teil in der Vermittlung von Wissen bestand. Dieser Prozess der Entmediatisierung wird begleitet durch eine zunehmende Diffusion von Wissen, die sich beschleunigt und institutionelle, geografische, politische oder sonstige Grenzen überwindet. Auch dies führt zu einer Ablösung traditioneller Bildungsmonopole durch ein zunehmend vernetztes, in Netzwerken eingebundenes und dort vermitteltes bzw. abrufbares Wissen. Wissen selbst unterliegt einer fortschreitenden Disaggregierung und Differenzierung. Informationen und Wissensbestände können in beliebiger Weise aufgebrochen, neu kombiniert, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Bei großer Reichweite von Angeboten und breiten Zugangsmöglichkeiten besteht damit zugleich die Möglichkeit individueller, maßgeschneiderter Adaption und Kombination verschiedener Wissensmodule, Mass Customization. Im Ergebnis werden damit mediengestützte Lernprozesse in Zukunft sehr viel stärker lernerzentriert sein, als dies derzeit der Fall ist. In der Tendenz führt dies zu einer Ablösung des am industriellen, tayloristischen Paradigma orientierten lehrerzentrierten Unterrichtsmodells, einer für viele hier und jetzt, zugunsten eines Wissenerwerbs in verteilten Systemen, wobei der Lernende selbst die Inhalte und die Geschwindigkeit des Lernens bestimmt. Self-paced learning. Im Gegenzug wird der Wissenserwerb sehr viel unabhängiger von seinen Produktionsbedingungen. In den Vordergrund rückt das Ergebnis eines Lernprozesses, hinter dem die Frage seiner organisatorischen Anbindung an Institutionen zurücktritt. Entscheidend ist dann in erster Linie, was hinten rauskommt, also das Qualifikationsprofil oder die Outcomes, die nicht mehr mit den herkömmlichen Instrumenten der Leistungsmessung überprüft werden können. Lernerzentrierung und die Orientierung an Qualifikationsprofilen, nämlich Outcomes, erfordert somit neue Formen und Instanzen zur Validierung von Lernanstrengungen, wie sie andererseits auch neue Verfahren der Autorisierung bzw. Akkreditierung von Inhalten und Angeboten notwendig machen. Konsequenzen für die virtuelle Hochschule. Ohne handlungs- und entscheidungsfähige Hochschulen, die zur Prioritäten- und Posterioritätensetzung in der Lage sind, wird die Medienentwicklung an Hochschulen auf halbem Wege stecken bleiben. Denn die zukünftige technische Entwicklung und die entstehenden Handlungsspielräume können nur von schnell und wirkungsvoll agierenden Organisationen genutzt und selbst beeinflusst werden. Nur eine wirklich autonome Hochschule, die sich selbst im Hinblick auf ihre Willensbildungsprozesse optimal organisiert hat, wird diese Herausforderung bewältigen können. Die anstehenden Veränderungen beziehen sich auf das gesamte Aufgabenspektrum von Hochschulen, gelten also nicht nur für den Bereich der Lehre, der im Zusammenhang mit Aspekten der Virtualisierung im Vordergrund steht, sondern auch für die Forschung, einschließlich der Nachwuchsqualifizierung. Darüber hinaus sind tiefgreifende Rückwirkungen auf die Verwaltung von Hochschulen zu erwarten, die vor dem Hintergrund der rapide und grundsätzlich sich verändernden Aufgabenstellungen und Steuerungsherausforderungen ein neues Aufgabenverständnis entwickeln muss. Vom Bürokratiemodell zum Wissenschaftsmanagement heißt die Zielrichtung. Das schließt eine Kompetenzstärkung von Hochschulen in Frage der Strategieentwicklung und strategischen Planung mit ein. Und das hat nur wenig mit den Umtrieben in alten Planungsabteilungen der Hochschulen gemein. Denn eine virtuelle Hochschule, welche die Arbeitsform der klassischen Präsenzhochschule mit einer breiten Palette netzbasierter Lernangebote und Lernformen verbindet, muss ihre Entwicklung auf der Grundlage eigener Prioritäten und Posterioritätensetzungen weitgehend selbst bestimmen können. Dies erfordert die Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Entwicklung und Erprobung neuer Organisations- und Arbeitsformen sowie von Verfahren zur Entscheidung über einen effektiven und effizienten Ressourceneinsatz in Übereinstimmung mit strategischen Prioritätensetzungen. Strategieoptionen. Mit Blick auf die strategische Positionierung und Prioritätensetzung der Hochschulen sind verschiedene Optionen denkbar. Beispielsweise kann eine Hochschule den Schwerpunkt ihrer Medienaktivitäten auf die Schaffung eines virtuellen Campus im Rahmen einer Virtualisierung von On-Campus-Angeboten konzentrieren. Neue Medien und Technologien werden dann als Ergänzung und Optimierung, zum Beispiel in qualitativer wie in wirtschaftlicher Hinsicht, bestehender oder neuer Angebote, insbesondere auf der Ebene des grundständigen Studiums genutzt. Zielgruppe dieser Angebote sind Studierende der jeweiligen Hochschule bzw. der Verbundhochschulen, sollte die Angebotsentwicklung im Rahmen von Kooperationsstrukturen erfolgen. Unter Gesichtspunkten der Qualität und Effektivität, der Wirtschaftlichkeit und des angestrebten Hochschulprofils ist zu entscheiden, in welchen Feldern, Fachgebieten und/oder Qualifizierungsstufen unter Nutzung welcher Medien- und Organisationsformen ein Schwerpunkt der Multimedia-Aktivitäten der einzelnen Hochschule liegen soll. Eine andere Möglichkeit der Schwerpunktsetzung liegt in der Entwicklung virtueller Angebote und deren Öffnung für Interessenten, auch außerhalb der jeweiligen Hochschule off-campus. Dies kann im Rahmen interuniversitärer Kooperation erfolgen, ist aber nicht zwangsläufig daran gebunden. Derartige Angebote bewegen sich auch innerhalb des Paradigmas des lebenslangen Lernens, ohne zwangsläufig daran gebunden zu sein. Die Institutionen, an denen diese Angebote entwickelt und eingesetzt werden, vereinigen Merkmale von Fernuniversitäten und traditionellen Campusuniversitäten. Die Virtualisierungsbemühungen einer Hochschule können sich aber auch auf den Bereich der postgradualen Ausbildung, das heißt auf Entwicklung und Einsatz neuer Medien in der Nachwuchsqualifizierung konzentrieren. So können etwa virtuelle Graduiertenkollegs entstehen, wobei auch hier intrauniversitäre wie interuniversitäre Lösungswege offenstehen. Im Vordergrund einer derart fokussierten Strategie dürften Überlegungen der Profilbildung über Exzellenzförderung stehen, wohingegen aufgrund der zwangsläufig begrenzteren quantitativen Dimensionen wirtschaftliche Aspekte in den Hintergrund rücken. Selbstverständlich sind derartige Grundoptionen in der Strategie kombinierbar. Erkennbar werden muss allerdings für Studenten ein unverwechselbares Profil, das sie dazu ermuntert, sich an einer bestimmten Hochschule einzuschreiben. Das aber erfordert, dass Entscheidungen über die Entwicklung und den Einsatz mediengestützter Lehrangebote in eine institutionelle Gesamtstrategie zur Organisationsentwicklung eingebettet sind. Lokale Lösungen auf Lehrstuhlebene bleiben ungeachtet ihrer jeweiligen Qualität aus strategischen, aber auch aus technischen Gründen, Kompatibilität, Vernetzungsfähigkeit usw. unzureichend, letzteres insbesondere auch mit Blick auf die Notwendigkeit einer erforderlichen Anschlussfähigkeit von Virtualisierungsansätzen an die gesamtuniversitäre Infrastruktur bzw. die dort zu entwickelnden Supportstrukturen. Angesichts der starken Lehrstuhlfokussierung deutscher Hochschulen könnten hier durchaus Wettbewerbsnachteile gegenüber ausländischen Anbietern entstehen, die mit einer Hochschulgesamtstrategie auf dem Internetmarkt auftreten. Korrektur. Letzteres insbesondere auch mit Blick auf die Notwendigkeit einer erforderlichen Anschlussfähigkeit von Virtualisierungsansätzen an die gesamtuniversitäre Infrastruktur bzw. die dort zu entwickelnden Supportstrukturen. Angesichts der starken Lehrstuhlfokussierung deutscher Hochschulen könnten hier durchaus Wettbewerbsnachteile gegenüber ausländischen Anbietern entstehen, die mit einer Hochschulgesamtstrategie auf dem Internetmarkt auftreten. Zu einer virtuellen Hochschule gehören aber auch optimale Zugriffsmöglichkeiten auf virtuelle Bibliotheken, Datenbanken, Archive, technologiegestützte Formen der Einschreibung, des Course-Managements, der Prüfungsverwaltung und deren Integration in ein ganzheitliches System hochentwickelter technischer Infrastruktur. Solange diese Seite im virtuellen Sinne unterentwickelt bleibt, bewegen sich Ansätze zur Hochschulentwicklung durch neue Medien allein auf der Ebene der Studieninhalte. Dies reicht allerdings nicht aus. Denn die Veränderungen, die mit dem Einsatz neuer Medien im Bereich der Wissensvermittlung und des Wissenserwerbs einhergehen, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Studentenzentrierung, Customization, Self-Paced Learning und so weiter, erfordern auch Veränderungen in den organisatorischen und infrastrukturellen Voraussetzungen, unter denen diese neuen Formen des Lernens stattfinden sollen. Das war ein Abschnitt aus der Virtuellen Hochschule, Kapitel 8 des Buchs Die entfesselte Hochschule. Sprecherin war Hanna Leixenring. Hintergrundgeräusche Barbara Grüberz und die Werler Straße.
Strukturelle und organisatorische Veränderungen an Hochschulen. Dies aber bedeutet, der Einsatz neuer Medien ist auch mit erheblichen organisatorischen, strukturellen, ja kulturellen Veränderungen im Vermittlungsprozess bzw. im Produktionsprozess von Lehrinhalten verbunden. So erfordert zum Beispiel die Entwicklung von Angeboten eine Zusammenführung von Spezialkenntnissen aus der jeweiligen Disziplin, den Bereichen Didaktik, Pädagogik, Instructional Design sowie dem Bereich der technischen Realisierung von Medienangeboten. In diesem Zusammenhang stellen sich unter anderem die Fragen, wie solche Entwicklungsleistungen einzelnen Personen zugerechnet werden können und welche Auswirkungen dies auf deren individuelle Lehrverpflichtung, aber auch für das gesamte System der Lehrordnung hat. Während die Entwicklung von Angeboten zweifellos sehr zeit- und arbeitsintensiv ist, kann sich der Aufwand für die tatsächliche Durchführung virtueller Lehrangebote daraus reduzieren, was allerdings nicht zwingend ist. In jedem Fall verändern sich Formen der Betreuung, der Wissensüberprüfung und die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernern. Auch hier stellt sich die Frage nach der angemessenen Leistungsverrechnung im Rahmen individueller Lehrdeputate, Präsenzzeiten, Sprechstunden etc. Virtuelle Studienangebote sind tendenziell kooperativ und interdisziplinär ausgerichtet und zudem modular einsetzbar und zu nutzen. Daraus resultiert ein bislang noch unbekanntes Problem bei der inneruniversitären Lehr- und Dienstleistungsverflechtung. Die Kapazitätsverordnung mit den ausgehandelten Dienstleistungsverflechtungen kann hier jedenfalls nicht mehr weiterhelfen. Veränderungen sind aber auch in der Organisation, den Formen und den Inhalten von Prüfungen zu erwarten, und zwar unabhängig davon, ob sie studienbegleitend abgelegt oder am Ende eines Qualifizierungsabschnitts abgenommen werden. Das macht die Entwicklung neuer Abstimmungs- und Autorisierungsverfahren nötig, die auch wiederum Verrechnungsfragen für die Leistungen der Prüfer und Prüflinge umfassen. Entwicklung und Einsatz mediengestützter Lehrangebote verändern den Aufgabenzuschnitt und das Berufsbild von Hochschullehrern. Lehrverpflichtungen, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben greifen ineinander, verändern ihren Charakter und werden durch neue Aufgaben ergänzt, zum Beispiel Betreuung virtueller Tutorien. Diese Veränderungen müssen unter anderem bei Berufsentscheidungen, Beförderungen, bei der inhaltlichen und zeitlichen Gestaltung von Arbeitsverträgen, bei Entscheidungen im Rahmen der leistungs- und ergebnisorientierten Mittelvergabe etc. berücksichtigt werden. Erforderlich ist die Entwicklung adäquater Indikatoren sowie Anreiz- und Belohnungsstrukturen, die den neuen Anforderungen entsprechen. Wichtig sind aber auch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen und eine kontinuierliche Weiterbildung der Lehrenden und Wissenschaftler, weil Learning by Doing nicht länger ausreicht, um eine optimale Nutzung des Potenzials der neuen Medien zu erzielen. Auch in diesem Sinne wird ein kontinuierlicher Support der Lehrenden durch die Hochschule erforderlich. Diese Aufzählung ist keineswegs erschöpfend. Allein sie macht deutlich, zu welchen Veränderungen in den traditionellen Strukturen und Organisationsformen an Hochschulen ein verstärkter Medieneinsatz führen wird. Derzeit sind diese Aspekte noch weitgehend aus der Diskussion und der Förderung von Medienprojekten ausgeblendet. Für die erfolgreiche und vor allem nachhaltige Medienentwicklung an Hochschulen sind sie jedoch nicht von zu unterschätzender Bedeutung. Konsequenzen für die Rolle des Staates. Grundlegend umdenken muss auch die staatliche Seite. Eine wesentliche Aufgabe auf staatlicher Seite liegt in der Entwicklung einer zukunftsfähigen Infrastruktur für die Wissenschaft und damit auch für mediengestütztes Lernen und Lernen. So wichtig dabei technische Aspekte dieser Infrastruktur auch sein mögen, sich allein hierauf zu konzentrieren, wäre angesichts der rapiden Veränderungen gerade in diesem Bereich fatal. Es geht daher nicht in erster Linie um Beschaffungspläne, Rechnerausstattung und Netzkapazitäten, sondern auch um vor allem um finanzielle, soziale und organisatorische Aspekte, um Fragen der Mittelallokation, der Entwicklung von Investitionsstrategien und der Definition von Standards auf den verschiedensten Gebieten. Vor diesem Hintergrund stellen sich mit Blick auf die Entwicklung des Hochschulbereichs und die Instrumente seiner Steuerung für die staatliche Seite eine Reihe schwieriger Aufgaben. Neuartige Planungsprozesse müssen entwickelt werden, die letztlich der dynamischen Veränderung im Medienbereich und den dort anzutreffenden Produktentwicklungs- und Problemzyklen entsprechen. Die Entwicklung einer angemessenen Infrastruktur an den Hochschulen muss gefördert werden, um optimale Zugangsmöglichkeiten zu virtuellen Bildungsangeboten zu schaffen und damit auch größtmögliche Chancengleichheit zu sichern. Gewährleistungsfunktion. Vor dem Hintergrund einer weiter voranzutreibenden Deregulierung und Wettbewerbsorientierung im Hochschulbereich sind neue Formen der staatlichen Qualitätssicherung und Angebotszertifizierung zu entwickeln, Akkreditierung, Standards, technische Standards, Sicherheits- und Qualitätsstandards etc. zur Förderung von Kompatibilität, Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit von Angeboten und Netzen müssen definiert werden. Die Transparenz von Studienangeboten und Bedingungen als Voraussetzung für intelligente Entscheidungen der Nutzer ebenso wie der Anbieter in einem unübersichtlichen Markt muss erhöht werden. Neue Formen der staatlichen und privatlichen Hochschulfinanzierung, insbesondere unter Berücksichtigung von Qualitätsaspekten sowie von Wettbewerbs- und Mobilitätsfaktoren, sind erforderlich. Investitionsstrategien müssen entwickelt und gefördert werden, und zwar auch unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten der Medienentwicklung und des Medieneinsatzes, Economies of Scale, sowie mit Blick auf die Nutzung von Synergiepotenzialen im Rahmen von Kooperationen, Konsortien, Private-Public Partnerships etc. Sicherlich ist auch die Liste nicht vollständig. Dennoch macht sie eines deutlich. Der Staat muss sich in viel stärkerem Maße, als dies derzeit der Fall ist, auf die Gestaltung des regulatorischen Kontextes konzentrieren und sich folglich aus der noch immer allzu häufigen praktizierten Detail- und Prozesssteuerung zurückziehen. Die Stichworte in diesem Zusammenhang lauten Organisations-, Personal- und Finanzautonomie für die Hochschulen, die ihrerseits allerdings vor der Herausforderung stehen, ihre Autonomie mit Leben zu füllen und zur eigenen, stärker wettbewerbsorientierten Positionierung und Profilbildung zu nutzen. Virtualisierung und Hochschulfinanzierung. Die Virtualisierung wirft aber auch die Fragen der Hochschulfinanzierung bzw. Mittelverteilung mit neuer Intensität auf. Mit Blick auf die Einnahmenseite von Hochschulen sind drei Entwicklungen von ausschlaggebender Bedeutung. Zum einen die Globalisierung von Hochschulbudgets im Rahmen der staatlichen Mittelzuweisung. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für die effektive und nachhaltige Förderung der Medienentwicklung an Hochschulen. Unter den Bedingungen der Haushaltsglobalisierung besteht nicht nur die Möglichkeit, die global zugewiesenen Mittel entsprechend der strategischen Prioritätensetzung einzusetzen. Auch die Berechnung des Globalzuschusses erlaubt, etwa im Rahmen der innovationsbezogenen Komponente eines Globalhaushalts, die erforderlichen Anreize für eine institutionell getragene und in der strategischen Planung verankerte Medienentwicklung zu setzen. Weder die Kameralistik noch das Jährlichkeitsprinzip eröffnen diejenigen Spielräume, die für die Nachhaltigkeit von Initiativen und ihre institutionelle Verankerung unbedingt erforderlich sind. Über eine Globalisierung von Hochschulhaushalten hinaus wird es zum anderen auch zu einer stärker nachfrageorientierten Hochschulfinanzierung und damit zu einer Differenzierung der öffentlichen Mittelzuflüsse kommen müssen. Hierunter fällt insbesondere auch die Frage einer Teilfinanzierung von Hochschulen nach dem Prinzip Geld folgt Studierenden, das in der Lage ist, virtuelle wie reale Grenzüberschreitungen und damit Mobilitätsentwicklung in finanzieller Hinsicht zu berücksichtigen. Gerade im Falle einer Öffnung von Studienangeboten für Studierende off-Campus als Voraussetzung für lebenslanges Lernen gewinnt dieses Finanzierungsprinzip an Bedeutung. Der partielle Übergang von einer Institution bzw. objektbezogenen Finanzierung zu einer nachfrageorientierten Finanzierung im Rahmen von Vouchersystemen ist damit unausweichlich. Und schließlich gewinnt neben der Differenzierung der Mittelzuflüsse im Rahmen der öffentlichen Hochschulfinanzierung die Diversifizierung der Einnahmen von Hochschulen an Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die Frage einer privaten Beteiligung an den Kosten einer Ausbildung, sondern auch um mögliche Einnahmen von Hochschulen als Ergebnis eher erwerbswirtschaftlich orientierten Aktivitäten. Hierunter sind unterschiedlichste Formen des Brokerage, der Nutzung von Verwertungsrechten, des Engagements im Rahmen unternehmerischer Partnerschaften und strategischer Allianzen zu fassen. Noch ist allerdings eine offene Frage, ob bzw. inwiefern Hochschulen aufgrund ihrer Aufgabenstellung und ihrer spezifischen Arbeitsweise in der Lage sind, zum Beispiel Bildungssoftware mit Gewinnerziehungsabsatz erfolgreich zu entwickeln, zu vermarkten und zu vertreiben. Mit Blick auf die Ausgabenseite von Hochschulbudgets ist die Korrelation zwischen strategischer Planung und Mittelallokation im Rahmen eines Globalhaushalts von entscheidender Bedeutung. Je nach Prioritätensetzung werden Hochschulen zukünftig entweder in Gebäude oder aber in Kabel investieren. Zudem wird es erforderlich sein, Verfahren der Mittelallokation zu entwickeln, welche die Förderung von Medienentwicklungen auf Fachbereichs- und Fakultätsebene nicht nur stimulieren, sondern auch in der Lage sind, Initiativen durch entsprechende Mittelzuweisungen zu honorieren und ihre Institutionalisierung und Verstetigung zu fördern. Darüber hinaus ist, gerade unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, die Anbindung von Investitionsentscheidungen an strategische Zielsetzungen von einiger Bedeutung. Denn es scheint, dass sich nachhaltige, auch unter Struktur- und Wirtschaftlichkeitsaspekten sinnvolle Entwicklungs- und Investitionsprozesse nur unter dieser Voraussetzung erzielen lassen. Mit zusätzlichen, von außen kommenden, ad hoc zugewiesenen und nicht an institutionelle strategische Zielsetzungen gebundene Finanzmittel lassen sich diese Effekte kaum erzielen. Der Aufbau von Parallelstrukturen mit prekärer, derzeitig befristeter Finanzierungsbasis ist vielmehr das Ergebnis. Erfolgt die Förderung der Medienentwicklung nur unter institutioneller Prioritätensetzung im Rahmen hochschulinterner Verfahren der Mittelallokation, so können hierdurch nicht nur Ergebnisorientierung und Bewertung entsprechender Initiativen gefördert werden, es ist auch zu erwarten, dass Wirtschaftlichkeitsaspekte der Medienentwicklung und des Medieneinsatzes an Bedeutung gewinnen und bei entsprechenden Entscheidungen eine stärkere Berücksichtigung als bislang erfahren. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang durch Medieneinsatz erzielbare Economies of Scale, Substitutionsentscheidungen, CD-ROM statt Hörsaalbau beispielsweise, oder Make-or-Buy-Entscheidungen, die tendenziell zu einer Entkopplung von Entwicklungs- und Vorhaltekosten, in Klammern Personal, Gebäude etc. einerseits und Programmadministration andererseits führen können. Vitalisierung durch Virtualisierung. Dies sind nun in der Tat grundlegende, aber keineswegs unrealistische und erst in weiter Zukunft zu erwartende Veränderungen. Und wenn Hochschulen virtueller werden sollen, dann ist in der realen Welt noch immer viel zu tun. Dabei ist aber eines sicher: Der Einsatz und die Entwicklung von neuen Medien in verschiedensten Formen und Anwendungsgebieten werden in Zukunft das Ergebnis bewusster und eigenverantwortlich gefällter Entscheidungen der Hochschulen selbst sein müssen. Damit aber gilt: Erst nach der Entfesselung von bürokratischen Ketten, ebenso wie von habituellen Denkblockaden, wird der Weg frei sein für auf wissenschaftlichem Feld international wettbewerbsfähige Hochschulen, die ihr Geld für die Gesellschaft wert sind. Dann wird auch die Virtualisierung tatsächlich zu einer Vitalisierung unserer Hochschulen führen können. In diesem Sinne.